Meine sehr verehrten Damen, liebe Kollegen, als im Jahre 1911 sieben Kommilitonen mit mir nach einem neu geschaffenen 7-Semester-Studienplan für Vermessungsingenieure an der ETH das Studium aufnahmen, schien Morgenröte für das schweizerische Vermessungswesen angetreten zu sein. Das neue Zivilgesetzbuch, 1912 in Kraft getreten, schrieb unter anderen ordnenden Faktoren die Grundbuchvermessung als Grundlage des eidgenössischen Grundbuches vor. Die Landestopographie bereitete sich vor, neue Landeskarten zu schaffen. Aus dem Verein deutschsprachiger Konkordatsgeometer war der auch die welschen Geometer umfassende Schweizerische Geometerverein geworden. Und es ist eigentlich erstaunlich, was dieser unter Führung des Bahngeometers Ehrensperger aus St. Gallen mit der grauen Eminenz Stadtgeometer Fehr im Hintergrund zu Wege brachte. Gegen die Opposition des Schweizerischen Bauernverbandes, der befürchtete, der Zugang zum Geometerberuf aus ländlichen Kreisen würde versiegen, aber auch des Ingenieur- und Architektenvereins und der GEP, die im Geometer eine Hilfskraft sahen, wurden die Behörden für das Ziel gewonnen, die Maturität als Vorbedingung für den Beruf des Grundbuchgeometers zu statuieren. Ab 1. Oktober 1915 wurden als Zulassungsbedingungen zu den 14-tägigen Fachprüfungen vor einer vom Bundesrat ernannten eidgenössischen Geometerprüfungskommission die bestandene Matura gefordert. Man stand mitten im Ersten Weltkrieg. Unsere Volkswirtschaft war mit Maßnahmen zum Durchhalten fast überfordert. Was wundert's nun, dass Existenzfragen für den Berufsstand in den Vordergrund traten. Die Interessen im SGV, Schweizerischen Geometerverein, sich aufsplitterten. Es wurde ein Verband der angestellten Grundbuchgeometer gegründet, später ein Verband der Beamten Grundbuchgeometer. Der Verband der praktizierenden Grundbuchgeometer schloss sich zur Wahrung seiner finanziellen Interessen dem Schweizerischen Gewerbeverband an. Der Zusammenhalt des Berufsstandes konnte doch immerhin gewahrt werden durch die allseitige Verpflichtung, keine separaten Schritte zu unternehmen, vielmehr den Verkehr mit den Behörden dem Zentralverein zu überlassen. Eine bestehende Animosität zwischen Kulturingenieuren und Geometern hätte als Spaltungskern wirken können, wenn die Vermessungsingenieure an der Gründung eines Vereins der Kulturingenieure und Vermessungsingenieure mitgewirkt hätten. Dass das unterblieb, war mit anderen ein Verdienst von Chefingenieur Zölli von der Landestopographie. Es war nämlich beabsichtigt, die Geometer von allen nicht rein geometrischen Arbeiten der Güterzusammenlegung fernzuhalten. Nicht einmal ein Wegnetz sollten sie entwerfen dürfen. Dabei gehörten zum Beispiel die Kantone Aargau und Basel, deren Meliorationsämter von Geometern geleitet waren, zu den vorbildlichsten im Bodenverbesserungswesen. Die wirtschaftliche Notlage führte aber auch dazu, dass der Verband praktizierenden Grundbuchgeometer die ersten Tarifarbeiten an Hand nahm. Leider erhielt auch die Solidarität unter Berufsangehörigen einen Bruch da und dort durch Unterbietungen. Angestellte Grundbuchgeometer beschwerten sich beim Verein über ungenügende Besoldungen. Eine organische Weiterentwicklung des Vermessungsbaus schien also sehr gehemmt. Immerhin, die Ausbildung der Grundbuchgeometer war durch das eidgenössische Prüfungsreglement für die Grundbuchgeometer geregelt. Es schrieb für die Zulassung zur theoretischen Prüfung die Maturität und die schweizerische Nationalität vor. Die Ausbildung war freigegeben, konnte also irgendwo erfolgen. Es wurde einfach der Stoff umschrieben, der bei der theoretischen Prüfung verlangt wurde. Die ETH bot Gelegenheit für gemeldete Studenten, in 5 Semestern das Rüstzeug zur Prüfung zu erwerben. Die École d'Ingénieurs in Lausanne in 4 Semestern. Nach bestandener theoretischer Prüfung folgen 2 Praxisjahre und die praktische Prüfung. Der erhoffte Aufschwung des Wirtschaftslebens nach Beendigung des Krieges blieb aus. Die Innehaltung des Grundsatzes, dass vor der Grundbuch vermessende Güterzusammenlegung durchzuführen sei, wirkte lähmend auf die erst angelaufene Grundbuchvermessung. Zur Überwindung dieser Hindernisse schlug Kantonsgeometer Lehmann von Zürich vor, für Zusammenlegungsgebiete eine vereinfachte Vermessung ohne Vermarkung durchzuführen. Die Anwendung des Thurgauer Verfahrens auf außerkantonale Gebiete, das heißt weitgehende Grenzregulierungen und freiwillige Zusammenlegungen, wurden in Vorschlag gebracht. Der Schweizerische Geometerverein errichtete eine Propagandazentrale für Güterzusammenlegungen. Diskussionen um die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Förderung der Landwirtschaft setzten ein. Der Schweizerische Geometerverein hatte um Mitarbeit bei der Neuregelung des Abschnittes Ziegelungen und Bodenverbesserung ersuchen müssen, weil im Gesetzentwurf keine Handhabe geschaffen war, um die Einschränkung des Vermessungsprogramms zu verhindern. Waren vorerst die Vermessungsingenieure und die Kulturingenieure im Rahmen der Bauingenieurabteilung ausgebildet worden, wurde 1920 eine Neuregelung ihrer Ausbildung und neu dazu diejenige der Geometer mit der Schaffung einer eigenen Abteilung getroffen. Die Kulturingenieure forderten dabei eine Vertiefung der Studien in landwirtschaftlicher Richtung. Der verdiente bisherige Dozent für Kulturtechnik, Professor Zwicke, wurde auf ein Nebengeleise geschoben und nun neu Professor Lifzerang berufen, der später Professor Ramser weichen musste. Professor Lifzerang forderte ein Studium von 7 Semestern auch für die Geometer und nur noch 1 Jahr Praxis für die Absolventen mit Diplom. Alle mit dieser Forderung verknüpften Fragen wurden von Vermessungsfachleuten und Kulturingenieuren besprochen, ohne dass Übereinstimmung erzielt werden konnte. Immerhin lockerte sich die Animosität zwischen den Berufsverbänden durch diese gemeinsame Besprechung von Problemen statt einseitiger Stellungnahme. Nach dem bisherig vorgetragenen könnte man annehmen, die Tätigkeit des Schweizerischen Geometervereins hätte in diesem Zeitabschnitt nur darin bestanden, den Scherereien im Berufe Herr zu werden. Glücklicherweise war aber dem nicht ganz so. Der Schweizerische Geometerverein wirkte auf kulturellen Gebieten durch Veranstaltung zahlreicher Vortragskurse über verschiedene aktuelle Probleme. Erwähnt soll hier unter vielen anderen der glänzende Einführungskurs für Fotogrammetrie werden. Entsprechend der Bedeutung der neuen Vermessungsmethode nahmen Generalstabschef Frost, damals Generalstabschef natürlich, und andere hohe Militärs am Kurse teil. Herr Herri, damals Adjunkt der Vermessungsdirektion und eigentlich die behördliche, wenn ich so sagen will, die behördliche Seele der Einführung der Luftfotogrammetrie in unserem Lande, machte die Teilnehmer mit dem Autografen bekannt. Grundbuchgeometer Bosshardt erstellte die ersten luftfotogrammetrischen Grundbuchvermessungen. Eine andere zweitägige Feldveranstaltung auf der Forch bei Zürich führte zahlreich erschienene Teilnehmer in die Polarkoordinatenmethode mit optischer Distanzmessung als ebenfalls neuem Aufnahmeverfahren der Grundbuchvermessung ein. Neue optische Distanzmesser wurden vorgeführt, so der Wilsche Doppeldistanzmesser, derjenige von Arecker Kern und der von Bosshardt Zeiss. Das Gebiet auf der Forch war zugleich als Versuchsfeld für eine Vermarkung von der Grundstücke mit Betonpfählen anstelle von Granitsteinen eingerichtet. Diese sogenannten Lichtpfähle, nach dem Promotor benannt, wurden mit Hammerschlägen eingerammt und sollten zur Verbilligung der Vermarkung führen. Doch nach wenigen Jahren waren nur noch die Mittelarmierungen vorhanden und damit der Traum einer Verbilligung verflogen. Nach jahrzehntelangem Schlaf war der Internationale Geometerbund mit einem Kongress 1926 in Paris zu neuem Leben erweckt worden. Der Schweizerische Geometerverein trat bei und erhielt die Organisation des Kongresses 1930 übertragen. 1928 war die Schweizerische Gesellschaft für Fotogrammetrie gegründet worden und schon erhielt auch sie den Auftrag zur Durchführung eines internationalen Kongresses 1930. Beide Kongresse wurden zeitlich sich unmittelbar folgend in Zürich an der ETH durchgeführt. Beide Veranstaltungen verliefen glänzend, auch wenn sie nur 4 Tage dauerten, und mehrten das internationale Ansehen des schweizerischen Vermessungswesens. Der damalige Vorsteher des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Bundesrat Häberli, der ein sehr verständnisvoller Förderer der Grundbuchvermessung war, hatte den Ehrenvorsitz inne. Zur internationalen Geltung trug aber auch die Zeitschrift mit Professor Beschlin als Hauptredaktor bei. 1922 war in Ersetzung des altershalber zurücktretenden Professor Zwicke als Redaktor für den kulturtechnischen Teil Kulturingenieur Fluck ernannt worden. Er warb sich dabei allerdings keine Freunde bei den Kulturingenieuren, wie auch Kulturingenieur Wey nicht, der später mit den Geometern bei der Ausstellung eines neuen Studienplanes mitarbeitete. Die wissenschaftlichen Beiträge nahmen in der Zeitschrift vermehrten Platz ein. Sie bildete sich auch als Sprachrohr der Fachbehörden aus und war unentbehrliches Organ zur Behandlung neu auftauchender Probleme geworden. Hier möchte ich nur auf den bedeutungsvollen Aussatz von Professor Imhof, unsere Landeskarte und ihre weitere Entwicklung, 1927 erschienen, hinweisen. Eine Reihe von Aufsätzen zur Maßstabsfrage, besonders der Vorschlag von Ingenieur Lang von der Landestopographie, anstelle der Karten 1 zu 50.000 und 1 zu 25.000 eine einzige im Maßstab 1 zu 33.333, besser gesagt die 3 cm Karte zu erstellen, gaben reichlich Diskussionsstoff. Chefingenieur Zölli publizierte Artikel zur Geschichte der Triangulationen und Direktor Schneider vielfach zu Fragen der neuen Landeskarten. Die Entwicklung der Zeitschrift ist äußerlich sichtbar aus den verschiedenen Titeln, die sie im Laufe der Zeit annahm. 1903, Zeitschrift des Freien Schweizerischen Konkordatsgeometer. 1911, Zeitschrift des Schweizerischen Geometervereins. 1919, Zeitschrift für Vermessungswesen und Kulturtechnik, allerdings ohne Kulturingenieure. 1933, Organ des Schweizerischen Geometervereins, offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturtechnik, offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Fotogrammetrie. Aber auch damals gab es Kritiker wie heute mit dem Begehren, mehr Artikel praktischen Inhalts zu bringen. Sie vergaßen nur, selbst zur Feder zu greifen. Kehren wir nach dem kleinen Höhenflug zurück ins Alltägliche. Die Ausbildungsfrage, beeinflusst auch durch die Wirtschaftslage, kam immer wieder in Diskussion. Auf Seiten des Schweizerischen Geometervereins hoffte man schließlich, den Differenzen mit den Kulturingenieuren über die Verteilung der Arbeitsgebiete dadurch begegnen zu können, indem ein 7-Semester-Studienplan für eine gemeinsame Ausbildung ausgearbeitet wurde. Beteiligt daran waren die Herren Professor Beschling, Kulturingenieur Wey, Grundbuchgeometer Scherer und der Sprechende. Die Generalversammlung des Schweizerischen Geometervereins stimmte 1931 dem Vorhaben zu, eine diesbezügliche Eingabe an das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement und den Schweizerischen Schulrat wurde eingereicht. Was früher schon Professor Disserand gefordert hatte, stieß nun als Begehren des Schweizerischen Geometervereins auf heftige Opposition der beamteten Kulturingenieure. Auch die eidgenössische Justizdirektion hatte ein Interesse am Weiterbestand der 5-Semester-Ausbildung der Grundbuchgeometer. Und so wurde bei diesem Vorstoß nur erreicht, dass für die 5-semestrigen Grundbuchgeometer Prüfungen wenigstens an der Hochschule eingeführt wurden. Zur Ruhe kam aber die Ausbildungsfrage nicht, weil schon die Erweiterung des Studiums der Kulturingenieure auf 8 Semester anvisiert war. Umfangreiche Erhebungen des Präsidenten des Schweizerischen Schulrates bei allen interessierten Behörden und Fachkreisen führten zum Resultat, dass eine Annäherung der Ausbildung der Kulturingenieure und der Grundbuchgeometer gewünscht werde. Dass aber die Ausbildung 7 Semester nicht übersteigen sollte. Die Schaffung von einem an einem Technikum auszubildenden Geometer wurde abgelehnt. Die Aktion zeigte klar, dass der größere Teil der Behörden und der Praxis zugunsten einer einheitlichen Ausbildung an der ETH eingestellt war, so wie es vor der Studienplanreform 1933 der SGV und die Mehrheit der Konferenz der Abteilung 8 vorgeschlagen hatte. Für die Absolventen des gemeinsamen Studiums stand auch ein neuer Titel zur Diskussion, wie Kulturingenieur Geometer oder schlechthin Ingenieur Geometer. Weil das Wort Kultur zu Missverständnissen Anlass geben kann. Doch die Kulturingenieure opponierten heftig. In ihrem Diplom wollten sie von einem Geometer nichts wissen. Die Hochschule kam ihnen zu Hilfe, indem sie erklärte, das Diplom nur an fertig ausgebildete Absolventen erteilen zu können. Das sei nach 7 Semestern Ausbildung und bestandenem Examen für den Geometer aber nicht der Fall, der noch eine Praxiszeit von 2 Jahren mit anschließender praktischer Prüfung vor der eidgenössischen Geometerprüfungskommission zu bestehen habe. Und so entstand der fast als Witz zu bezeichnende Zustand, dass die Hochschule vorerst das Diplom als Kulturingenieur erteilt und später erst, nach bestandener praktischer Prüfung, noch das Diplom als Geometer. Die neue Studienordnung trat auf Beginn des Wintersemesters 41-42 in Kraft. Bei der Aufstellung des gemeinsamen Studienplans hatte sich erneut klar gezeigt, wie wichtig es ist, dass in der Eidgenössischen Prüfungskommission vom Bunde ein Organ geschaffen war, das bestimmte, was an Ausbildung des Grundbuchgeometers zu fordern sei. Denn sonst wären wohl bei den verschiedenen Studienplanrevisionen die Geometerfächer etwas allzu nachlässig behandelt worden. Mitglied oder Präsident der Schweizerischen Geometerprüfungskommission war jahrzehntelang Professor Beschlin. Im wirtschaftlichen Bereich verschärfte sich die Lage in den 30er Jahren zusehends und führte wegen starker Herabsetzung der Einlagen des Bundes in den Grundbuchvermessungsfonds, Verminderung der öffentlichen Mittel in Kantonen und Gemeinden zu einer eigentlichen Notlage im Beruf. Es mussten Warnungen vor Ergreifen des Geometerberufes, aber auch des Berufes der Vermessungstechniker erlassen werden. Um vermehrten Anreiz zur Vergebung von Arbeiten zu wecken, setzte der Schweizerische Geometerverein eine Kommission ein zur Prüfung der Frage, wie die Güterzusammenlegungen verbilligt werden könnten, unter dem Vorsitz des Präsidenten der Zentralen Taxationskommission Scherer und der Präsidenten der Taxationskommissionen der Sektionen und Gruppen wurde weitgehende Abklärung einmal über die Vielfältigkeit der Güterzusammenlegungsverfahren in der Schweiz, jeder Kanton hatte sein Besonderes, geschaffen. Und weiter wurde dann ein Leitbild aufgestellt, welche Arbeiten als unbedingt erforderlich betrachtet werden mussten und welche nicht. Um die Kantone für Vereinfachungen zu gewinnen, wurde ein Tarif für die Güterzusammenlegung aufgestellt, damit die finanzielle Seite von Verfahrensvereinfachungen demonstriert werden konnte. Nicht nur Behörden, auch die Kulturingenieure brachten diesem Vorgehen ihr Interesse entgegen. Im Jahre 1934 richtete der Schweizerische Geometerverein gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturtechnik, das war eine Gesellschaft, die gegründet wurde, um ganz allgemein die Kulturtechnik zu fördern und der Landwirte, alle Interessierten angehören konnten, also mit dieser Gesellschaft zusammen wurde eine Eingabe an den Bundesrat mit der Empfehlung der Meliorationen als Mittel der Krisenbekämpfung gemacht. Auch die Verbilligung der Meliorationen in baulicher Hinsicht stand zur Diskussion. Ein diesbezüglicher Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung unter Hinweis auf billigere im Ausland praktizierte Verfahren schreckte etwa den einen und anderen Kulturingenieur auf. Eine Entgegnung unterblieb aber, da nicht die Meliorationen als solche anvisiert waren. Immerhin kam es bald darauf zur Überprüfung der Anwendbarkeit der Maulwurfsdrainage auch in unserem Land. Weiter nahm die Arbeitslosigkeit beunruhigend überhand. waren von 1925 bis 1933 jährlich etwas über 2 Millionen für Grünbuchvermessungen verfügbar, wurden für die Jahre 1935 bis 1937 die jährlichen Einlagen in den Grundbuchvermessungsfonds auf 1,36 Millionen herabgesetzt. Eine wohlbegründete neue Eingabe an den Bundesrat erfolgte. Mit tiefer Genugtuung wurde deshalb am Jahresende die Nachricht zur Kenntnis genommen, dass die eidgenössischen Räte der Finanzvorlage des Bundesrates zustimmten und damit auch auf die Dauer von 3 Jahren die Mittel zur normalen Durchführung der Grünbuchvermessung bewilligten. Dass auch die Kredite für die Bodenverbesserungen erhöht wurden, war ebenso erfreulich. Neben dem Schweizerischen Gemeindeverein hatten sich auch verschiedene Kantonsregierungen und Parlamentarier für die Wiederherstellung des Normalzustandes verwendet. Ebenso war Vermessungsdirektor Baltensperger ein eifriger Befürworter der Krediterhöhungen. Von Wichtigkeit war auch der Umstand, dass von da an die Ausgaben für die Durchführung der Grundbuchvermessung nicht mehr den Subventionen beigerechnet, sondern als Sachausgaben des Bundes belastet wurden. Da war noch eine andere Eingabe zu starten. Die starke Herabsetzung der Kredite für die Grundbuchvermessung in den vorangegangenen Jahren hatte neben Arbeitslosigkeit insofern unangenehme Folgen, als das Grundlagenmaterial für die neuen Landeskarten in Form der Übersichtspläne nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnte. Das veranlasste den Schweizerischen Geometerverein in einer Eingabe 1938 an den Bundesrat, die Maßnahmen darzulegen, die einzuleiten wären, um rasch möglichst Unterlagen in jenen Gebieten zu schaffen, welche der Grundbuchvermessung unterliegen. Mit der Vorwegnahme der Erstellung des Übersichtsplanes sollten Doppelaufnahmen vermieden werden. Auch diese Eingabe hatte mit Unterstützung durch Direktor Baltensperger und Direktor Schneider von der Landestopographie erfolgt. Verdienstvoller Betreuer der Übersichtspläne bei den Landestopographien war Chefingenieur Sturzenegger. Sie mögen erkennen, dass zwischen den beiden Weltkriegen für unser Land turbulente Zeiten herrschten. Schließlich kam es ja auch zur Frankenabwertung. Dass da in Vereinsversammlungen mehr als man es gewünscht hätte, Existenzfragen und Tarife besprochen werden mussten, ist verständlich, da die Geometerbetriebe ja nicht kapital, vielmehr arbeitsorientiert sind. Einen Höhepunkt im Vereinsleben bildete die festliche Versammlung in Zürich 1939, verbunden mit einem Besuch der Landesausstellung. Alle am Vermessungswesen interessierten Behörden, Verbände, Firmen und Private hatten einen Verein zwecks Beschickung der Landesausstellung gegründet. Der Verein stand unter dem Präsidium von Professor Imhof. Dieser hatte es verstanden, mit viel künstlerischem und fachlichem Empfinden eine straff aufgebaute thematische Ausstellung in einem eigenen Pavillon zu arrangieren. Was Wunders, dass diese nicht nur die allgemeine Anerkennung der Fachleute, vielmehr auch weitere Kreise der Ausstellungsbesucher fand. Im Nachgang dazu veröffentlichte dann der Schweizerische Geometerverein eine Festschrift, nicht etwa retrospektiven Inhalts, sondern eine Schrift, die die Probleme der Vermessung darstellte. An der Versammlung wurden Professor Beschlin und Rudolf Werfle zu Ehrenmitgliedern ernannt. Eine weitere erfreuliche Tatsache noch zu erwähnen: ab 1939 wurden wieder 3,5 Millionen Franken für die Grundbuchvermessung in den Fonds gelegt und damit war die Arbeitslosigkeit, die so viel Untriebe verschafft hatte, gebannt. Mehr noch, als schlagartig eine neue außenpolitische Konstellation sich für unser Land einstellte, als wir von den Achsenmächten ganz umschlossen waren, wurden zwei Entscheidungen von geschichtlicher Tragweite in die Tat umgesetzt, der Plan Wahlen und die Reduistellung unserer Armee. Sie übten auf unseren Berufsstand den nachhaltigsten Einfluss aus. Mit Anspannung aller Kräfte musste gearbeitet werden, um die planlichen Unterlagen zu beschaffen für die zahllos zu treffenden Detailmaßnahmen. Jetzt wäre man froh gewesen über ausgebildete Arbeitskräfte, die man in den 30er Jahren vom Berufe fernzuhalten suchte. Wie anders entwickelte sich dann das Berufsleben nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur heutigen überhitzten Hochkonjunktur? Meine Damen und Herren, das sind so einige fragmentarische Erinnerungen. Ich hoffe sehr, dass sie ergänzt werden aus ihren Kreisen. Es sind ja viele da, die diese Zeiten miterlebt haben. Ich danke Ihnen.